Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum ersten Koppel-Podcast, jetzt im normalen Feed von dem Autokino. Gleich geht die normale Folge los. Ich will nur sagen, inhaltlich ist es so, dass die Folge eigentlich erst auf Patreon erschienen ist. Aber es macht natürlich viel Sinn, wenn man seine Platte verkaufen will, auch Menschen diesen Podcast allen Menschen zugänglich zu machen und nicht nur denen, die irgendwie $2 im Monat zahlen oder mehr. Deswegen ist hier der Koppel-Podcast nochmal für alle Hörer, die sich dafür interessieren. Es ist auch nur zusätzlicher Content zum Autokino, also es geht deswegen nichts verloren, sondern ihr kriegt nur ein Plus obendrauf, aber ihr kriegt kein Minus. Also im besten Fall ignoriert ihr es und löscht das aus eurem Handy raus und ihr kriegt trotzdem ganz normal dann nächste Woche Samstag eure Folge Autokino. Aber dazwischen ballern wir halt noch die Autokino-Sachen raus. Und Track by Tracks, da sind noch Gäste dabei. Da wird auch mal Chris zu Gast sein. Casper hat sich angekündigt. A2J hat sich angekündigt. Und wenn das alles klappt, wird das ganz, ganz wunderbar. Und wenn irgendeiner von diesen wunderbaren Menschen keine Zeit hat, dann wird das jemand anderes machen. Auf jeden Fall freue ich mich drauf, ein bisschen euch die Platte noch mal näher zu bringen. Und hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß damit. Und wenn ihr euch die Platte nicht interessiert, einfach skippen. Autokino geht ganz normal weiter. Nur, dass ihr das wisst. Leute, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Koppel-Podcast Folge 1. Und yes, wenn es euch interessiert, die Platte, oder wenn euch diese Koppel-Podcasts überzeugen, dann gerne mal auf Amazon vorbeischauen oder den Link hier unten nutzen. Ist ein Reffi, ne? Also, ihr wisst Bescheid. Ich sag's nur dazu. Den findet ihr im Beschreibungstext. Da könnt ihr dann auch nochmal zuschlagen und Koppel-Pod irgendwie erwerben oder hört es euch einfach am ersten Tag auf Spotify an. Aber jetzt reicht erst mal. Nun gut, meine Lieben, ich wünsche euch viel Spaß damit oder ansonsten auch fröhliches Abschalten und viel Spaß beim Hören von Mit Verachtung oder Prosecco-Laune. Auch gute Podcasts. Meine fast Lieblingspodcasts mit Klatsch und Tratsch sind meine drei Lieblingspodcasts gerade. Deswegen, ansonsten hört einfach was anderes. Okay. Das war Max vom Autokino. Jetzt viel Spaß mit dem Koppel-Podcast und liebe Grüße. Tschüss. Vier verdammte Wochen hat es gedauert, bis das Wortspiel Koppel-Podcast endlich eine Verwendung gefunden hat. Von jemandem, der die ganze Zeit Podcasts macht und ein Album namens Koppel-Pod released, ist das eigentlich nur der nächste logische Schritt. Jetzt ist es endlich da. Herzlich willkommen zum Koppel-Podcast. Ein Spin-off der intimen Stunde. Die intime Stunde wird es weiterhin geben, aber ich möchte dieses Koppel-Pod und Album-Thema nicht immer da so breit treten. Deswegen lagere ich das aus für Leute, die überhaupt keinen Bock haben auf die Musik. Die gibt's ja auch, die soll es auch geben, das ist alles okay. Allen anderen, die diesem Album eine Chance geben wollen oder die darauf Bock haben, die es schon vorbestellt haben oder die noch überlegen, den möchte ich entweder die Wartezeit verkürzen oder einen Anreiz geben. Deswegen ist hier der Koppel-Podcast sozusagen eine Road-to-Release, wo wir jede Woche in einer exklusiven Folge darüber reden, was wie das Album so zustande gekommen ist. Es wird auch mal Gäste geben und sowas, aber jetzt erstmal aktuell ist das hier die erste Folge und da bin ich allein, weil alleine startet ja auch sowas. Was ich euch jeden Anfang jeder Folge kurz erklären werde, um euch zu brainwashen, aber auch um euch das nochmal kurz näher zu bringen. Ich werde kein Geheimnis daraus machen, dass mir diese Charts-Position der ersten Woche ein bisschen wichtig ist und dass wir diese Charts beeinflussen und dass die Charts heute nur noch von kleinen Zahlen abhängig sind, was man so verkauft. Wenn man jetzt nicht gerade Casper und Bateria ist, die dann in der ersten Woche, keine Ahnung, 60.000 Platten verkaufen oder sowas, aber oder Kollega. Aber so die kleineren Sachen, die können auch in einer starken Woche oder einer schwachen Woche kann man auch mit kleineren Zahlen sehr weit oben ankommen. Und ich habe euch das ja schon mal erklärt. Charts sind leider wichtig für diese blöden Veranstaltungssachen und für Aufmerksamkeit und wie man so platziert wird und sonst irgendwas. Das ist leider immer noch wichtig. Ich wünschte mir, es wäre nicht so wichtig, aber es ist leider wichtig für 2019, für Festival-Bookings, für Konzerte und so weiter und so fort, für Gagen. An so einer scheiß Chartposition hängt ein bisschen auch der finanzielle Background für das kommende Jahr. Nicht, dass es jetzt hier super wichtig wäre, weil wir haben ja noch Podcasts und Co., aber trotzdem ist es auch ein bisschen, und es ist auch ein bisschen, man will ja auch ein bisschen Arsch treten. Deswegen, wenn euch dieser ganze Spaß hier irgendwas bedeutet oder wenn ihr irgendwie Lust drauf habt, dann bestellt das Album. Hier unten in dem Beschreibungstext auf Patreon ist ein Link. Darin findet ihr die Rafflings zu Vinyl und Tape auf Amazon oder ihr findet auch den Link zum Shop. Da könnt ihr euch dann Koppelpot vorbestellen bei uns im Set. Im Shop gibt es, bei NTG gibt es dieses exklusive Longsleeve-Set mit der CD für 35 Euro. Oder auch die CD einzeln. Und bei Amazon findet ihr die Vinyl mit Nerdrevolution dabei und das Tape mit diesen Koppelpot-Tagebüchern, die ich in Holland aufgenommen habe, als ich die Platte geschrieben habe. Also exklusives Zeug in jeder der Varianten. Jede CD hilft, jedes Album hilft. Alles, was bis zur ersten Woche oder dann auch noch den Donnerstag, bis zum Ende der letzten Woche, also das Album kommt am 26. raus und ich glaube, wenn man bis zum, also ich muss euch überredet haben, bis zum, warte, ich muss kurz gucken, 1. November müsste ich euch überredet haben, dass ihr dieses Album kauft, einschließlich den 1. November und dann am 2. November kommen die Charts und dann werden wir sehen, ob auch eine kleine Community wie die NTG fähig ist, eine CD in die Top 5 oder Top 10 oder Top 20 zu befördern. Das wäre cool. Ja, aber jetzt genug davon, genug vom Business. Scheiß drauf. Kommen wir zu Koppelpot. Kommen wir zum Album. Kommen wir zu dem langen Prozess. Zu der Geheimniskrämerei. Zum sich selber ganz schön wichtig nehmen. Zum Problem und zum zu allem, was so dazugehört. Und in Kapitel 1, was wir heute besprechen, geht es vor allem um die Zeit nach Pubertät bis zu dem Entschluss, also es geht von 2014 bis 2017 tatsächlich, die ganze Zeit vor dem Album. Das ist das erste Kapitel, die Post-Pubertät-Phase. Pubertät kam raus im April 2014. Pubertät hatte 4 Singles, 3 davon vor dem Album, Astronaut, Pubertät selber und Superheldenanzug. Alles 3 Songs, die auf ihre Art und Weise Aufmerksamkeit bekommen haben. Pubertät am Anfang mittelmäßig viel, ist dann aber im Laufe der Zeit gewachsen. Superheldenanzug war aufgrund der Positionierung auf AgroTV nicht doof. Das war ganz gut, den da zu platzieren, weil das war damals halt die Videoplattform, wo man Hip-Hop-Song platzieren musste mit Video, wenn man halt noch Klicks wollte. Das hat 2014 noch funktioniert. 2018 wird das nicht mehr funktionieren. Und wir hatten auch Astronaut, das kam dann auch wieder auf dem Rockstar-Kanal raus. Das war auch eher ein bis heute mau geklicktes Video. Das klingt jetzt alles sehr, 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 sehr scheiße, wenn man die Zahlen anguckt. Ich gehe mal ganz kurz auf die Zahlen. Ich glaube, wir sind schon, also es wäre jetzt auch ein bisschen übertrieben, wenn man sagt, oh, das war alles so schlimm. Ich guck mal ganz kurz. Oh, ich habe einen neuen Kommentar. Ach nee, es ist kein neuer Kommentar. Mein Kanal. Wir gucken mal ganz kurz, was gibt es Neues auf meinem Kanal. Superheldenanzug hat inzwischen 1,1 Millionen Klicks. Pubertät hat 456.000. Und wie heißt der andere Spasti-Song? Astronaut hat 239.000. Also das sind jetzt keine schlechten Zahlen, aber gemessen an dem, was man sich damals versprochen hat, war das alles so okay. Pubertät hatte trotzdem nicht wenig Aufmerksamkeit. Es war bei Embassy of Music gesigned, das war ein kleines Label, die aber auch immer mal wieder so, also klein sind die gar nicht. Embassy of Music hatte richtig, richtig krasse richtig krasse Songs so und ganz krasse Alben, so auch dieses Savage-Album hatten die gemacht und K1 haben die gemacht, so, ne, also es ist halt ein Label im klassischen Sinne und nicht so dieses, yo, wir sind ein Label Optic Records und da sign ich alle meine Freunde und das ist alles so ein Family-Business, sondern das ist halt Business, das ist kein Family-Business, da macht jeder seins, da will keiner mit dem anderen befreundet sein, da ignoriert jeder, da kommt eine Elektroplatte raus, dann kommt irgendwie so eine komische Fußball-WM-Single raus, dann kommt irgendwie ein K1-Song raus, dann kommt wieder irgend so ein krasser Pop-Song raus und dann kommen auch irgendwelche kleineren Acts raus, wie zum Beispiel Kicks Cool oder Rockstar, die bei Embassy rausgekommen sind. Und die haben das schon okay gemacht, aber da waren noch viele Leute, die geschwätzt haben. Und die auf jeden Fall, also ja, so wie es halt ist, ne? Also ich hatte nicht den schlauesten ENA damals leider, muss man sagen. Ich mag den Chef sehr gern von Embassy of Music, aber ich sag's mal so, eigentlich kann man jetzt keinem aus irgendjemandem Vorwurf machen. Es hat halt einfach nicht sein sollen. Es ist gut angekommen, es ist jetzt auch gar kein Fall. Ich habe ja mal überdramatisiert gesagt, es war ein Flop. Es war in dem Sinne kein Flop, weil ein Flop sind nicht, also wir haben bis heute, glaube ich, 10 oder 11.000 Platten verkauft von Pubertät. Also mit Platten meine ich dann immer nicht Vinylplatte, sondern halt CDs und digitale Einheiten und sowas. Und auch irgendwie über ein paar Millionen Streamings. Also man muss sich jetzt nicht darüber beschweren, dass Pubertät schlecht gelaufen ist. Aber natürlich hatte man sich damals mehr versprochen. Man kam aus der Crockstar zum J-Zeit, die 2012 stattgefunden hatte. Das war ein wichtiges Jahr, ein schlimmes Jahr. Erstmal auf den ersten Blick ein gutes Jahr, im zweiten Blick ein schlimmes Jahr. 2013 war dann ein richtig, richtig schlimmes Jahr. Pubertät war quasi fertig und wir sind fast ein Dreivierteljahr rumgerödelt, bis wir diese Platte losbekommen haben. Wir hatten eine ganz, ganz unfaire Geschichte mit einem Deal, wo uns ein Label, was damals neu gegründet wurde, was es schon mal gab, und die dann Geld bekommen haben von Warner, weil Warner war so, okay, ich muss es anders erzählen. Ich muss es so erzählen, dass, als hättet ihr alle gar keine Ahnung von der Musikindustrie. Habt ihr nicht. Ich habe die auch nur begrenzt, aber so ich die Situation. 2012, 13, 14 gab's Acts wie Crow, Alligator und so weiter und so fort. Und die hatten alle natürlich ihre Labels und diese Labels hatten irgendwelche Verlage, also Verlage, die dann die Rechte an den Songs haben mit. Und die großen Acts damals waren Casper. Casper war bei Sony, 4 Music. Crow war bei Chimperator, aber auch im Verlag bei Universal. Kollega war bei Selfmade damals noch, aber ich glaube, da auch war der Vertrag mit Universal, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall, alle hatten irgendwo ihre Finger im Spiel und Warner hatte zu dem Zeitpunkt zum großen Deutschrap-Hype, dann kam noch Genetik und so weiter und so fort. Alligator kam noch raus über Trailer Park. Und alle diese Acts hatten halt irgendwelche Verlage bei irgendwelchen großen Labels. Nur Warner hatte keine Anteile an irgendwas. Warner hatte nur Kleinigkeiten und hat damals gesagt, so, wir gründen mit dem Geld, wir geben einem anderen Label Geld und suchen uns ein Label aus, was es vielleicht schon mal gab, was man reanimieren kann. Dann haben sie sich ein Label rausgesucht. Was ich als kleiner Junge, das heißt als kleiner Junge mit 14, 15 sehr gefeiert habe, weil die zwei, drei Sachen gemacht haben, die ich cool fand. Die ein Act davon ist wahnsinnig groß geworden über die letzten 15 Jahre so, auch wenn er dann die Musikrichtung geändert hat und vom Hip-Hop ins Elektronische ging, aber immer noch zu einem der größten und wahrscheinlich erfolgreichsten Deutsch-Rap-Acts geht. Ich nenne jetzt nicht den Namen des Labels, aber wer die Bausteine richtig zusammenpflückt, der weiß Bescheid, welche Band ich meine, und dann kann man auch rausfinden, welches Label ich meine. Und dieses Label wurde reanimiert. 2013. Ich glaube, wenn ich jetzt mal ganz kurz gucke, ob es die heute noch gibt. Mal ganz kurz gucken. Gibt es die noch? Ja, die haben ihr letztes Update auf der Seite 2015 gehabt. Ich denke mal, die gibt es nicht mehr. Die haben damals ziemlich viel Geld bekommen, auf den ersten Blick zumindest, oder haben sie gesagt zumindest, dass sie sehr viel Geld von Warner bekommen und damit würden sie gerne neue Künstler sein und das halt in Künstler reinstecken, damit Warner ihren ersten coolen Act haben. Und der erste coole Act davon sollte ich werden. Es gab mehrere Angebote damals, habe mich dann aber dafür entschieden, weil das irgendwie, ich habe gedacht so, ey, die sind hungrig, die haben ein einziges, die haben dann nicht 10 Pferde im Stall. Weil wenn du zu Chimperator gehst, dann stehst du immer unter Crow. Wenn du zu 4Music gehst damals, stehst du immer unter Casper. So, weißt, du hast halt immer so diese kleinere Position. Du hast nicht so, dass alle ihre Kraft in dich bündeln. Und das fand ich irgendwie schade. Also habe ich mich dafür entschieden, gegen meine Band. Und dieser Vertrag, um die Geschichte abzukürzen, 5 Monate wurde verhandelt, die waren da bei uns. Es war alles safe, es war alles eigentlich eingetütet. Es lagen Verträge auf dem Tisch, die von beiden Anwaltsseiten abgecheckt wurden. Und ich habe diesen Vertrag auch unterschrieben und habe ihn dann meinem Manager gegeben. Und mein Manager hat ihn dann dahin geschickt und es kam aber keine Antwort. Der Vertrag wurde nie gegengesigned. Und da ging es um viel Geld, da ging es um 30.000 Euro für mich, weil ich damals halt Geldprobleme hatte. So. Und das Problem war, irgendwann hat sich keine mehr gemeldet und auf einmal waren die weg. Diese Diskussion haben im März angefangen um diese Platte. Im August war der Typ da und haben gesagt, wir machen das alles fest und im September sollten die Verträge unterschrieben werden. Ich weiß noch, dass GTA 5 gerade rauskam zu dem Zeitpunkt auf der Xbox 360 und auf der PS3. Und an diesem Wochenende, als das Spiel rauskam, hat man mir gesagt, dass dieser Vertrag geplatzt ist, weil sie uns angelogen haben, was das Geld angeht. Und Warner hat dieses Geld ihnen gar nicht gegeben. Diese 50.000, 60.000 Euro, die in dieses Album reinstecken, fließen sollten, was man 5 Monate diskutiert hatte, sehr viel diskutiert hatte. Wir waren zusammen essen, wir saßen alle an einem Tisch, wurde alles schon durchstrukturiert. Es war nicht so, dass man gesagt hat, ja, sondern da standen Pläne, da waren Konzepte da. Unsere Grafiker waren bereit, die Leute, die die Platte mischen sollten, waren bereit. Jeder saß in seiner Position und wartete nur darauf, dass jemand Start drückt. Und im Endeffekt war die Person, konnte gar nicht Start drücken. Es war nie möglich, das zu gewähren. Das haben sie einfach so gesagt und haben ohne das Wissen von Warner diese Verträge ausgehandelt. Als Warner dann diese Verträge gesehen hat, war es halt so, nee, das geht so nicht. Ihr könnt dem Rockstar nicht so viel Geld geben, das geht nicht. Was zur Folge hatte, dass ich mich mit allen gestritten habe, die daran beteiligt waren, weil alle meine Jungs haben gesagt, so geh da nicht hin und ich war so, ich will da aber hingehen. Sie sagt das aus anderen Gründen, weil sie sagten, sie hatten ein schlechtes Gefühl, dass die Leute nicht so cool sind und so, aber naja gut, im Endeffekt waren sie ja da noch nicht cool. Und so kam es zu einem sehr, sehr großen Streit mit meinen Jungs. Und es kam auch zu einem finanziellen Problem, weil ich jetzt eigentlich gedacht habe, jetzt brauche ich das Geld. So, jetzt war 5 vor 12 so. Hinter mir lag ein sehr, sehr grauenvolles Jahr. Ich hatte mich von meiner Freundin getrennt, die, wie ich ja schon oft erzählt hatte, echt ein Teufel war. Und Pubertät lag fertig da und keiner wusste, was damit passiert. Und ich war damals im März mit dem fertigen Album oder mit dem Skiz, es war ja aufgenommen komplett, aber noch nicht gemischt. Ich war mit dem Album bei allen Labels hausieren und es gab ein paar, die Interesse hatten, aber wenn du ein halbes Jahr später nochmal hingehst, dann sagen sie so, hey, du kommst mit der gleichen Platte wie vor 6 Monaten, was damit passiert? So, jetzt ist sie nicht mehr heiß. Vor einem halben Jahr war sie heiß. Das ist halt so. Sowas hat eine Wertigkeit, sowas verfällt. Was dann in einer Aneinanderkettung zu sehr, sehr vielen Missverständnissen geführt hat. Ich hatte eine sehr, sehr krasse Zeit. Ich bin ständig irgendwie rumgefahren, hatte so verzweifelte Meetings zusammen mit meinem Manager bei irgendwelchen Leuten, wir waren zum Beispiel, man kann sich das vorstellen, wie so ein Zusammenschnitt, unter dem traurige Musik läuft, in irgendeinem Film, wo jemand versucht, was zu verkaufen, aber ständig werden nur vor seiner Nase Türen zugemacht. Und so habe ich mich auch gefühlt. Ich war dieser traurige Vertreter, dem ständig irgendwie in der Collage die Türen vor der Nase zugeknallt werden. Und irgendwann gab es dann eine schicksalshafte Begegnung mit Mikis Fontanier. Mikis Fontanier ist ein Videomacher, lange Zeit bei der Fame-Fabrik gewesen, inzwischen, glaube ich, selbstständig, hat viele, viele Videos gemacht für viele große Leute und der ist mit Credibil befreundet. Und Credibil ist ein sehr, sehr netter Kerl. Der hat sich auch sehr, sehr krass um Credibil damals gekümmert. Ist auch ein Rapper. Inzwischen sehr verankert bei zum Beispiel bei A zum J auch. Und wir waren im Shisha-Café tatsächlich, weil Mikis schrieb auf Facebook, er bräuchte jemanden, der nach Mannheim fährt. Und dann hat Osman gesagt, er würde das machen. Und hat Osman zu mir gesagt, komm doch mit. Da muss ich nicht alleine. Und dann saßen wir im Auto und ich habe ihm 2, 3 Sachen vom Album vorgespielt und er ist halt ausgerastet, so, weil er fragt halt, was los mit der Platte, was los mit dir, bla bla bla. Ich habe ihm die Situation erklärt, dann habe ich 2, 3 Sachen vorgespielt. Dann ist er ausgerastet. Und meinte nur zu mir so, ey Max, ganz ehrlich, ich find's heftig as fuck, so, lass uns bitte gucken, dass ich dir helfen kann, so, ich kenne Leute. Und dann hat er das Album jemandem geschickt und das war halt der besagte A&R bei Embassy of Music und so kam es dann dazu, dass ich am Tisch saß mit denen plötzlich. Und auch noch einen zweiten Termin hatte, weil damals 2013 war MC 50 gerade richtig, richtig groß. Der hatte ja 2012 30 Grad rausgebracht und war dabei, irgendwie ein Superstar zu werden. Zumindest für dieses kurze Zeitfenster, wo MC 50 ein Superstar werden konnte. Und MC 50 hatte den Manager, der heißt Chris, mehr muss man nicht wissen, hatte den damals und die haben das so zusammen aufgebaut. Und Fitti hatte ziemlich gute Karten, denn Fitti war 2013 echt so Hype, hatte seine eigenen Kopfhörer, hatte dies, hatte das und Werbeverträge auf dem Tisch ohne Ende und dafür Werbung gemacht. Man erinnert sich noch, MC Fitti war eine laufende Litfaßsäule eigentlich. Aber ich fand den immer cool. Ich fand, der hatte auch ein paar coole Songs so. Also ich mochte den eigentlich ganz gerne so. Absurderweise ist einer der Songs mit Bonnie Strange einer der besten von ihm. Grüne Welle, krasser Song. Auf jeden Fall gab es dann zwei Meetings in Berlin mit meinem Manager zusammen. Und das eine war halt dann bei Embassy. Das war dann irgendwie, wir befinden uns jetzt so im Oktober. Also knapp 5 Jahre jetzt zurück. Im Oktober 2013. Und die Jungs, wir sind erst zu den einen, zu EOM, zu Embassy of Music. Und dann sind wir zu den anderen beiden. Und mein Manager Ralf war auch der Manager oder ist der Manager von Philipp Poisel. Ralf und ich haben uns aber Ende 2014, Anfang 2015 getrennt, weil es keinen Sinn mehr gemacht hat, dazu aber auch gleich mehr. Und Ralf war halt so ein Typ, der war sehr gemütlich, der war etwas älter, sehr, sehr lieber Kerl, gute Seele, aber Ralf hat nicht wirklich verstanden, was dieses Album, er hat das Album schon verstanden, er fand's gut, aber er hat nicht verstanden, was wir in dieser Industrie zu agieren hat. Nicht in dieser Hip-Hop-Industrie. In der Plattenindustrie vielleicht mit Popmusik ja, aber das Thema war für ihn ein rotes Tuch und das war sein großes, großes Problem. Das hatte zur Folge, dass der gute Ralf bei mir ein bisschen schlechten Stand hatte, aber wir sind jetzt zu dem Zeitpunkt sind wir ein Dreivierteljahr zusammen durch die Scheiße gewartet. Es fing alles an im März und ich konnte jetzt auch nicht einfach gehen. Das war ein halbes Jahr. Aber wir sind zusammen durch die Scheiße gewartet und ich hätte den jetzt auch nicht im Stich gelassen. Und als er einmal auch raus ist aufs Klo und wir in diesem Raum saßen mit Fitti und seinem Manager Chris, sagte er zu mir, ey, ich sag dir was, ich werde dein Manager. Schmeiß Ralf raus, ich bin der perfekte Manager, ich bring dich runter, ich hab hier Verträge liegen, ich bring dich sofort bei Sony oder Xbox und das kannst du dir selber aussuchen. Ich mach das und das und das mit dir so. Du hast in 2 Monaten keine finanziellen Sorgen mehr und du hast dann 3-4 Monaten kümmern wir uns, also im Sommer ist dein Album auf dem Tisch so. Ist im Handel und wir sind gut gechartet. Das waren große Worte, die mich natürlich wahnsinnig verunsichert haben, weil er hatte da jemand sitzen, der wirklich in einer schwachen Position war. So, ich war fertig, so, ich hatte 15.000 Euro Schulden auf dem Konto, von denen ich keine Ahnung hatte, wie ich sie begleichen sollte. Mein Vater hat mir irgendwie 2-mal die Miete bezahlt, weil ich nicht wusste, wie ich mir eine Miete bezahlen soll. Mein Auto hat langsam den Geist aufgegeben. Es war wirklich so ein bisschen Better Call Saul, Saul Goodman, Jimmy McGill Situation. So habe ich mich gefühlt. Und er hat mich da echt in einem weichen Moment erwischt, aber ich habe trotzdem nicht ich habe das nicht zugesagt. Weil ich keinen Bock darauf hatte, weil ich das Gefühl hatte, ich würde Ralf so krass in den Rücken fallen. Und bis heute habe ich diese Entscheidung nicht bereut, ohne Ralf oder Ralf damals nicht direkt gekickt zu haben, weil es das Richtige war und weil Ralf ein herzensguter Kerl war. Und das Interessante ist, ich habe dann zu ihm gesagt, ich werde darüber nachdenken. Mir war aber schon klar, dass ich das nicht machen werde und dann habe ich mich mit Ralf hingesetzt. Und dann hat Ralf komischerweise, man weiß noch, da saßen wir in einem Café in Berlin nach dem Meeting, dann sagt er zu mir, ich wette, der hat zu dir, als ich auf Toilette war, gesagt, dass er dein Manager werden will. Und dann habe ich gesagt, ja, das hat er gesagt. Also das wusste ich, das habe ich mir hundertprozentig gedacht. So, der Typ ist an dem Tag in Jordans und sonst was in die Firma gekommen. Der wollte dich beeindrucken so und der wollte dich für sich gewinnen. Und er hat aber auch gesagt, so hey, wenn du das machen möchtest, der ist wahrscheinlich wirklich der bessere Manager für dich. Dann habe ich gesagt, so nee, das haben wir zusammen durchgezogen. Wir gehen nicht zu dem Label, was die da am Start haben, diese Styleheads, so wir gehen zu EOM, wir gehen zu Embassy of Music. Und dann waren wir tatsächlich bei Embassy of Music. Und dann habe ich mich aber von meiner Band getrennt, weil Sam und Raphael, die Platte produziert hatten, ich war wahnsinnig im Clinch wegen dieser ganzen Manager- und Label-Geschichte. Und dann dadurch, als das dann gekippt ist und dann dieser Label Unfall war und die da wirklich ins gesagt haben, sie brauchen mich nicht, ist es natürlich noch mehr umgeschlagen und es hat keiner mehr am anderen ein gutes Wort gelassen. Es sind sehr, sehr viele unschöne Sachen über mich gesagt worden. Ich habe auch natürlich auch unschöne Sachen über die Jungs gesagt. Das ist eine Sache, die sie gesagt haben, hat mich aber so sehr verletzt, weil sie da auch vor anderen Leuten, die auch mit denen ich schon lange arbeite, mein Booker und sowas, haben sie sich so negativ über mich geäußert, noch eine Behauptung in den Raum gestellt, die nicht wahr war, nämlich, dass ich die ganze Zeit nur Geld ausgebe und mich nichts kümmere und ich habe mich halt geschämt, ich habe mich nicht bei denen gemeldet, so, ich habe gesagt, ich melde mich dann wieder, wenn ich einen Deal habe, so, und bis dahin melde ich mich nicht. Und die haben halt gedacht, ich mache nichts, habe die Füße hochgelegt, warte darauf, dass irgendwas passiert, aber ich bin halt, mit dem letzten Geld habe ich meinen Tank reingesteckt und bin halt durch Deutschland getuckert, so, um irgendwas einzutüten. Und dann war das Ding eingetütet bei EOM und das habe ich ihnen dann gesagt, so, und habe ihnen ein Bild vom Vertrag geschickt und ich habe gesagt, so, hier, es ist fertig, ich habe es gepackt. Und dann waren beide wieder ganz, ganz freundlich. Dann habe ich den Vertrag, natürlich, weil der Vertrag war ja auch, sie haben ja, ich habe ihnen ja noch Geld geschuldet, aber das konnte ich ihnen erst geben, wenn der Vertrag erfüllt ist oder wenn der Vertrag unterzeichnet ist, weil dann gibt's ein bisschen Kohle, nicht so viel Kohle, wie es damals geben sollte bei dem anderen Label, aber es gab ein bisschen Kohle und zumindest konnte ich alle ordentlich bezahlen. Für mich blieb am Ende Geld übrig, um mir eine PlayStation 4 zu kaufen, das weiß ich noch, das war alles, was übrig blieb und dann war das Ding, war der Drops auch schon gelutscht. So. Es hat also auch nicht meine Kontoschulden beglichen. Ich habe dann mir Kredit genommen bei der Bank, den ich im Übrigen bis heute abbezahle, der dieses Jahr im Dezember ausläuft. Halleluja. Also ich habe 5 Jahre Schulden mit mir rumgetragen jetzt, die dieses Jahr enden. Leute, abgedreht, oder? Naja, und dann hatte ich meinen Kredit und ich hatte meinen Vertrag und ich habe den Vertrag irgendwie ein paar Tage vor Weihnachten dann unterzeichnet, dann lag er endlich final auf meinem Tisch und das Geld kam und ich habe den Jungs noch ihr Geld überwiesen, habe ich dann aber auch gleichzeitig, als ich ihnen ihr Geld überwiesen hatte und alles ordentlich geklärt, habe ich gesagt, so wisst ihr was, so ich, es gibt hier ab diesem Zeitpunkt keine Grundlage mehr, warum wir miteinander arbeiten. Und dann habe ich sie rausgekickt. Und von dem Zeitpunkt an war Pubertät auch, bin ich irgendwann zum IFM gegangen und habe die Platte angekündigt und habe Kleinste Sekte der Welt released und dann hatte das auch, hatte der Song auch irgendwie digitales Release und den konnte man sich kostenlos runterladen auf rockstar.de und der Song stand auf YouTube und so, ne, also die Leute konnten den Song sich anhören und reinfahren und so, alles toll, alles cool, und man war wieder da. Das Album hatte ein Datum. Wir haben es angekündigt, die erste Single kam und ja, so, und dann ist man so reingegangen in diesen großen Prozess. So, dann kam die erste offizielle Single, das war dann eigentlich Pubertät, mit einem wahnsinnigen Aufwand, was Julian und ich, also der Jules, auch Jules, nicht unser Rumblepack Jules, sondern ein anderer Jules, Regisseur Jules. Der und ich, wir haben das eigentlich zu zweit aufgezogen, die anderen waren ja alle nicht mehr da. Und dann habe ich mit meiner Gang und mit meinen Grafikern und sonst irgendwas, haben wir das komplett alleine organisiert. Und ich weiß, dass ich damals, habe ich ja noch in Heusenstamm gewohnt, und ich weiß, dass ständig Leute da waren, dass mein Grafiker hat und seine Freundin, die beide so die Grafiksachen gemacht haben, haben ständig aus Dortmund bei mir geschlafen, auf dem Boden. Wir hatten echt eine gute Zeit, also die Pubertätszeit, die Pubertätspromozeit in meiner Wohnung. Ralf war oft da, Osman war viel da. Wir hatten schon sehr, sehr viel Spaß zusammen und wir hatten echt irgendwie eine ambitionierte Phase auch. Und ich kann mich da gar nicht an nichts Schlechtes erinnern, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es lief richtig, richtig, richtig cool intern so. Und die Videos kamen auch gut an und so und die Vorverkäufe waren auch okay. Aber dann ist halt Pubertät rausgekommen und der große Knall blieb aus. Wir sind auf 37 gechartet. Ich glaube, es waren damals in der ersten Woche 3.500 Alben. Davon waren aber ein paar auch Boxen. Ich glaube, über 1.200 waren Boxen. Und in einer Woche, in der Jan Delay released hat, nämlich, das war auch der gleiche Tag, der hat dieses Hammer und Sichel oder wie das heißt, released. Und Helene Fischer hatte ein paar Tage vorher ihre Platte draußen. Und naja, auf jeden Fall war es auch noch vor Ostern und es war ein ziemlich dummes Wochenende. Und wir sind dann auf Platz 37 gegangen. In der anderen Woche wären wir damit viel, viel höher gechartet. Aber wir hatten halt Pech. Das hat auch doch beim Label keiner mal auf die Zahl geguckt. Und ja, es war Pech. Hätten wir eine oder zwei Wochen später released, wäre es nicht so gekommen. Eine Woche später hat im Übrigen Bassold dann Hengst released. Und der released jetzt wieder relativ parallel zu mir. Hengst hat, glaube ich, kein Patreon. Deswegen schöne Grüße, auch wenn er es nicht hört. Naja, nun gut. Nun war man in einer Situation, in der man, ich habe das alles erzählt, weil viele der Figuren, die ich gerade erwähnt habe, wichtig werden noch im Laufe dieser Geschichte für andere Kapitel. Das Jahr 2014 ging so weiter und ich stand an dem Punkt, an dem ich nicht wirklich wusste, wie es weitergeht, weil ich war auf jeden Fall nicht so erfolgreich, wie ich das gerne wollte. ich war relativ unerfolgreich mit Pubertät im ersten Moment. Ich habe dann noch eine Festivalsaison gespielt, die aber auch jetzt nicht die geilste Festivalsaison war, die gut war, viel besser war. Hatte ja auch eine neue Band, es ging auf Tour im Herbst, aber die Vorverkaufszahlen für diese Tour waren auch nicht so berauschend bis dato irgendwie. In den ersten 5 Wochen ging irgendwie, oder den ersten, sie haben ja schon im Januar angefangen, also im ersten, bis zum Album waren es irgendwie 1000 Karten, die verkauft waren. Zum Vergleich, jetzt sind wir schon bei 2500 Tickets, so was die andere Tour angeht. Also es hat sich weitaus verdoppelt inzwischen, was er so tut. Naja, im Übrigen, ja genau, wir gehen auf Tour im Herbst. Du könnt auch noch vorbeikommen. ihr müsst alles machen, Leute. Ich will hier die Befehle. Keine unsympathischen Moves. Aber ich freue mich, wenn ihr zur Tour kommt. Die ist November. Und genau, wo war ich? Dingsi. Jetzt hab ich mir selber ein Blackout reingebabbelt gerade. Genau, dann war die Unsicherheit, weil wie geht's überhaupt weiter? Und dann hatte ich wirklich auch, dann habe ich noch ein bisschen Songs geschrieben. Ich hatte da noch einen sehr, sehr geilen Song, der Trevor Phillips hieß, den ich echt gerne mag. Den gibt's auch auf Spotify und Co. Trevor Phillips, geiler Song. Es gab noch einen anderen Song und zwar, wie heißt der? Och Mann, ey. Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Ich muss mal ganz kurz gucken. Mein Spotify. Spotify. Hallo Spotify. What's going on? Da ist Rockstar. Das bin ich. Rockstar folge ich. Wie hieß denn dieser andere Song, den ich da noch gemacht hatte, damals auf dieser Hip-Hop Volume 1 Platte? Brennnessel. Stimmt, Brennnessel. Geile Songs. Und noch einen Song gemacht fürs 43,5 für die Helikopter hier im Löwenparty, Handtuchparty. Und habe ich noch ein paar Gigs gespielt und sowas, aber ich habe gemerkt, so, ey, ich bin so ein bisschen müde von all dem geworden. Es war keine gute Zeit. Ich war sehr frustriert über diesen Platz 37, weil ich mir irgendwie mehr verhofft hatte nach Jahren des Struggles und der Ärgernissen und der Crockstar zum J-Tour und was weiß ich noch alles, was da noch alles reingespielt hat. Ich war unzufrieden. Ich war definitiv unzufrieden und ich habe irgendwas Neues gebraucht, aber ich wusste nicht was. Parallel dazu habe ich Pfeffer kennengelernt. Pfeffer ist heute einer der Geschäftsinhaber von NTG und Andi kennengelernt, auch einer der Geschäftsinhaber von NTG. Die beiden haben damals noch Run FFM gemacht und Pfeffer hat damals mit seiner Agentur Red 5, die es auch noch gibt, Sachen betreut, zum Beispiel Essex, hat mir damals Schuhe geschickt. Ziemlich teure, krasse Kaufs damals geschickt, umsonst, weil damit hat er mich bemustert. Und hat gesagt so, ey, Essex gratuliert dir zum Geburtstag, gerade zum Release, Glückwunsch zur Pubertät, alles geil, Frankfurt steht hinter dir, bla bla bla, so Quatsch halt, ne? Und dann habe ich den kennengelernt, dann habe ich mich langsam mit dem angefreundet, habe mit dem angefangen zu arbeiten und der hat mich so ein bisschen in seine Fittiche genommen, hat gesagt, pass auf, du brauchst Geld, schreib für mich hier so bei RunFFM, mach Artikel, so ich zahle dir dafür so und so viel Geld. Und dann habe ich angefangen, Artikel zu schreiben, den Artikel über Tinder, den Artikel über warum ich Emojis hasse und so weiter und so fort und hab da angefangen, mir ein bisschen Kohle ranzuscheffeln und hab den Fokus immer weiter weg von der Musik, weil ich mir dachte, ey, es kommt nichts dabei rum, ich verdiene jetzt kein Geld. Die nächsten Jahre, mit den Plattenverkäufen, die ich jetzt habe, verdiene ich kein Geld. So, bis das alles gedeckt ist, verdiene ich frühestens 2016, 17 Geld. So war's. Ich habe 2017 das erste Mal Geld für Pubertät gesehen. Und mal jetzt so ne Real Talk. Und so ist die Plattenbranche, das ist einfach so. Das ist irgendwie traurig, aber auch irgendwie faszinierend. Und Bowser wird euch was anderes erzählen, weil der einfach mit seinen... Wie viel Klicks hat eigentlich... Das interessiert mich jetzt gerade mal ganz kurz. Bowser. Was du Liebe nennst. Wie viel Klicks? Dieser Song hat 111 Millionen Klicks. Verfickte Scheiße. Wahnsinn. Nicht schlecht. Bowser hat diese Probleme nicht, Leute. glaube ich nicht, kann ich mir gut nicht vorstellen. Aber ich hatte da echt irgendwie meinen Struggle und wie gesagt, 2017 das erste Mal Geld verdient. Aber da war nichts zu holen, deswegen ich musste anders mein Geld verdienen. Ich musste mir was anderes einfallen lassen. Ich hatte Lust, was mit Videospielen zu machen, also bin ich in die Industrie gerutscht durch eine Moderation bei Activision damals durch einen Kumpel Markus. Und der hat mich dann da so zu sich geholt und ich habe die Gamescom aus einem anderen Blickwinkel zum ersten Mal erlebt, nämlich aus der Blickwinkel eines Influencers und fand es total faszinierend und habe auch da Geld verdient und habe auch noch meine Festivals parallel zusammen. Aber ich habe Festivals gespielt und Radio Nukular fing an und ich habe gemerkt, so hier verändert sich was. das ist Musik und das ist Podcast und Moderation und Gaming und ich habe irgendwie Bock gerade, mich mehr dahin zu bewegen, weil das mit der Musik, das hatte ich die letzten Jahre noch aufgefressen. Ich habe euch jetzt ja gerade einen kleinen Einblick gegeben und das hat mich verspeist, aber das hier fand ich gut, das hat mich irgendwie beflügelt und da hatte ich eine neue Position. Das hat sich dann alles noch weiter zugeschnürt, als dann Radio Nukular immer erfolgreicher wurde und man immer gemerkt hat, das Feedback ist größer über die Monate hinweg und ich eine Tour gespielt habe, vielleicht war der ein oder andere von euch sogar damals da, die Puppertour, ich glaube, die war im Oktober 2014. Und auf dieser Tour war es so, und da kam man dann wieder zu den Problemen, die ich mit meinem Manager hatte. Mein Manager vertrat nämlich die Meinung, ich hatte damals eine sehr große Band. Die Band bestand aus 5 Leuten, das waren auch alles keine Freunde, das waren erstmal alles nur, also ich habe mich gut mit denen verstanden, aber es war halt nicht so dieses, sind jetzt keine Homeboys so, sondern es sind halt Jungs, sind engagierte Musiker, mit denen komme ich gut klar. Willi hat damals bei den Orsons gespielt, viele waren aus der Poisel-Band, so, also, ne, es war eine krasse Mannschaft, so, alles talentierte Jungs, tolle Musiker, tolle Typen, so, hab die auch sehr gemocht, aber es waren halt trotzdem am Ende des Tages, waren es Kollegen und keine Freunde. Und Kollegen wollen halt von dir dann auch, diese Kollegen wollen dann von dir halt auch ihr Geld. So. Und ich habe gemerkt, dass mich diese Band wahnsinnig viel Geld kostet. Dann habe ich versucht, mit meinem Manager zu reden. Ich so, hey, wir verkaufen nicht so viel Tickets. Wir haben jetzt irgendwie, wir sind kurz vor Tourstart und wir haben keine 2000 Karten verkauft für 15 Städte oder sowas. Was machen wir denn da? Ich muss doch irgendwie Geld verdienen, weil aktuell sieht's so, wenn die Band so viel kostet, wie sie jetzt aktuell kostet, mache ich mit dieser Tour 8.000 Euro minus oder 7.000 Euro minus. Und dann hat er gesagt, so, ja, aber der Band muss es ja auch gut gehen. Und das war was ich nicht akzeptiert habe, weil ich finde nicht, dass es der Band gut gehen muss, sondern in erster Linie dem Typen, der diese Band anführt, der dessen Name auf Plakat steht, dem muss es doch gut gehen. Also ich habe ja dann gar nicht mehr erwartet, dass ich jetzt mit 10.000 Euro Gewinn rausgehe und der Rest kriegt kein Geld. Aber ich wäre wenigstens gern auf, ich hätte gern so eine faire Lösung gehabt, dass ich auf null gewesen wäre. Und die Lösung gab es aber in seiner Sicht nicht. Er hatte das alles organisiert, und er hat es auch nicht aus seinen Händen gegeben, hat auch dann zu mir gesagt, so, da musst du jetzt selber mit klarkommen. Ich verzichte ja auch auf meinen Manageranteil. Und du verdienst ja noch was mit Merchandise. Habe ich gesagt, ja, aber wenn ich jetzt mit 10.000 Euro Merchandise nach Hause gehe auf der Tour, dann habe ich noch 3.000 Euro Gewinn und davon soll ich einen Winter überleben? Das schaffe ich keine 2 Monate so. Das geht nicht. Und dann hat er zu mir, dann kam Gott sei Dank mein Kumpel Markus, von dem ich eben schon gesprochen habe, bei Activision und ich habe ihm das Problem erzählt. Dann hat er gesagt so, ey, wenn du auf Tour bist, release das neue Call of Duty. Wir machen ein Event. Und dann haben wir mit denen ein Event gemacht. Und da hat mir dann Gaming den Arsch gerettet und dieses ganze Musikding und diese ganzen Frustsituationen, die ich auf der Tour hatte, wurden so ein bisschen mit diesem Gaming-Ding, mit Radio Nukular und sowas, überschattete das und machte das alles ein bisschen besser. Und die Leute kamen immer mehr zur Tour und haben mir gesagt so, ey, Nukular ist geil, Nukular ist geil, Nukular ist geil. Und wenn man all das hat, dann ist man vielleicht, versteht man vielleicht auch besser, warum irgendwann dieses ganze Musikding immer unwichtiger wurde und warum es ein, also nicht nur, es war nicht nur so ein, viele Leute haben mir oft auch vorgeworfen, es wäre mir einfach egal und ich wäre nicht real und ich würde nicht, mein Herz würde nicht für die Musik schlagen und das war Bullshit. Mein Herz hat für die Musik geschlagen, aber mir ging's einfach richtig, richtig scheiße wegen Mucke. So, das ist ja gerade das Problem, was auch Lance Butters hat, der sitzt gerade in Interviews bei Nico und sagt einfach so, ey, mir geht's einfach schlecht wegen Mucke. So, ich finde das richtig, richtig kacke, wie es mir geht. Und das ist ein Problem. Das ist de facto ein riesengroßes Problem. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man über sowas mal spricht und nicht nur immer sagt, so ja, sondern ich finde auch, Musiker sind verletzlich und der Finanzhaushalt eines Musikers ist alles andere als nicht verletzlich und des Künstlers. Und all das mal ein bisschen zu erklären, weil man nicht immer denkt, so, der hatte keinen Bock mehr, sondern das hatte nichts mit Bock zu tun, das hatte was mit Existenzangst zu tun. So, ich hatte 2014 zur Puppertour Existenzängste, die nach so einem schwierigen Jahr wie 2013, wo mein Manager die ganze Zeit gesehen hat, wie schlecht es mir geht und was ich für Probleme habe, mir nicht geholfen hat, diese abzufedern. Sondern sie eigentlich nur schlimmer gemacht hat. Im Endeffekt hat Markus sie abgefedert und Gürnt hat sie abgefedert, weil Gürnt mitgeholfen hat bei der ganzen Nummer so. Und das war super lieb von Christian, aber es ist nicht seine Aufgabe gewesen. So, seine Aufgabe war, Nukular zu machen. Und naja, dann kamen die ersten Werbedeals und dann kam Patreon und dann wurde Nukular natürlich immer lukrativer und gleichzeitig hatte ich auch Christian an der Front, Christian Pfeffer, der mir immer mehr geholfen hat und der auch Ideen mit eingebracht hat und so kamen wir eigentlich kamen wir doch mit einem Plus aus 2014 raus, sage ich mal, weil halt einfach andere Sachen funktioniert haben, aber Musik hat nicht mehr funktioniert und das war das Feeling, mit dem ich aus 2014 raus bin. Musik funktioniert nicht mehr, anderes funktioniert nicht mehr. Also war für 2014 der Weg, für 2015 war der Weg, Musik wird gelassen. Ich habe dann noch 2015 ein paar Konzerte gespielt, ein paar Festivals, ein paar Reste. Aber das Thema war größtenteils durch. Ich habe für Gamesfeld gearbeitet, moderiert. Ich habe für Ubisoft gearbeitet. Ich habe die Moderation für Xbox angefangen. Ich war das erste Mal auf der E3 in LA für Xbox. Radio Nukular ging wahnsinnig steil. Das war 2015 war das Jahr, in dem wir den Mädchen-Podcast gemacht haben, in dem wir den Adam Fandler-Podcast gemacht haben, in dem wir Zivi-Podcast gemacht haben und so weiter und so fort. N64-Podcast, bam, bam, bam. Nur krasse Folgen, nur Klassiker im Nukuversum quasi schon. Den Essens-Podcast und was weiß ich. Die Froster-Kiste kam auf, Benny Borg kam auf. Mein Kopf war woanders. 2015 hat mich Musik überhaupt nicht interessiert. Es war kilometerweit weg. Und ich war frustriert, ich war sauer. Ich war richtig, richtig, richtig sauer auf Musik. 2015 lässt sich eigentlich damit abkürzen. Ich hatte keinen Bock. Ich habe ein paar Festivals gespielt, die waren scheiße. Und immer alles, was mit Musik zu tun hatte, war nervig. Alles, was mit Podcasts und Gaming zu tun hatte, war toll. So, immer wenn Leute zu mir kamen, haben gesagt, so deswegen war ich auch so aggressiv. Immer so dieses, du sollst mal lieber wieder Mucke machen. Also nein, hör auf, du forderst hier was von mir ein. Das kann der Hörer nicht wissen am Ende des Tages. Natürlich kann er das nicht wissen, aber das ist mir in dem Moment scheißegal. Ich bin so, du forderst was von mir ein, was mir mein Leben fast ruiniert hätte. So, auf gar keinen Fall mache ich das für dich so. Aber das ist natürlich auch eine drastische Sicht auf die Dinge. Und 2015 ging zu Ende mit einer erfolgreichen Nukular-Tour, die auch natürlich das komplette Gegenteil war von dem, was ein Jahr vorher auf der Rockstar-Tour, also auf einmal stehst du in Hamburg vor 700 Leuten. Auf einmal stehst du in Berlin vor 400 Leuten. Auf einmal stehst du in Köln vor ausverkauftem Haus, in Frankfurt zweimal vor ausverkauftem Haus. In Läden, in denen ich mit Rockstar nicht mal halb voll gekriegt habe. So. Und und der erste Impuls, also ich hatte dann Musik quasi Anfang 2016 fast vergessen. Mein Leben hatte sich komplett umgedreht und ja, all das, was Rumblepack kam dann noch Anfang 2015 dazu, Anfang 2016 kam das Autokino dazu. Und in meinem Kopf war diese Idee, irgendwann mal wieder Mucke machen, war da, aber sie war nicht so groß. Und 2016 kam. Und 2016 startete wahnsinnig holprig mit ganz vielen komischen Dingen. Und startete aber auch mit was ich nicht hab kommen sehen, nämlich meine damalige Freundin Larissa. Die meine Mucke ziemlich cool fand. Was mich gewundert hat, weil ich dachte, sie find's mega scheiße. Ich wollte ja gar nicht sagen, dass ich Musik gemacht habe. Und dann fand sie aber cool. Und dann hat sie mir damals gesagt so, mach wieder Musik. Ich finde, du solltest wieder Musik machen. Ich finde, du musst 2017 ein Album machen. Und tatsächlich war das ein Impuls, den ich gebraucht habe. Das war der erste Impuls überhaupt wieder nach über einem Jahr Abstinenz, fast eineinhalb Jahre Abstinenz, der mir sagte, ja, vielleicht ist das eine gute Idee. Ich hatte dann seit dem Sommer auch kein Konzert gespielt. Und hab dann angefangen, Texte zu schreiben, mir Beats rauszupicken, mir da irgendwie irgendwas zu machen, ein paar Sachen zu schreiben. In dieser Zeit ist das schlimmste Zeug entstanden, was ich hier geschrieben habe. Nichts davon war irgendwie zu gebrauchen. Ach doch, halt, ich muss noch eine Sache erwähnen. Es gab doch noch einen kurzen Impuls, nämlich Ende 2015. Da war nämlich ganz kurz die Idee, ein Album zu machen mit Nanu. Und da war ich in Holland zwei Wochen und hab zwei Wochen lang geschrieben und hatte am Ende des Tages sogar 10 Parts geschrieben. Witzigerweise sind 2 Parts davon, das ist das Einzige, was aus dieser Zeit überlebt habe. Es gab ein Album, das hieß Fette Kinder tanzen nicht oder so. Und auf diesem Album mit Nanu waren Sachen drauf, die nie veröffentlicht wurden. Oder die sind alle nicht veröffentlicht worden. Es gab dieses Album. Vielleicht habe ich sogar was davon da. Ich würde mal ganz kurz was einspielen. Ich zeige euch das mal. Das ist doch ganz nett. Warte mal, hier ist es noch irgendwo. Fette Kinder tanzen nicht, genau. So. Ich mach mal ganz kurz hier, warte. Okay, ich habe es wirklich gefunden und ich baue das jetzt hier einfach mal ganz kurz ein. Und wir hören das jetzt einfach mal ganz kurz zusammen und dann gucken wir mal, wie ihr das so findet.
Der Türsteher nahm mich zur Seite und meinte, eins sei dir Junge gewiss. Ich schmeiß dich hier raus, wenn du Stress machst. Fette Kinder, die tanzen hier nicht. Und hier steh ich schlecht gelaunt mit meinem Softdrink in der Crowd. Und hoffe in meiner Fantasie, dass endlich mal irgendwer schießt. Ich wäre kein Groot, dann wäre auch das Hexe schreiben cool. Denn dann müsste ich nur sagen, ich bin Groot. Doch leider bin ich Max und kann nicht ständig sagen, ich bin Max. Sonst schalten alle Spassi-Hörer ab, die Arschlöcher. Ich mach Hip-Hop so wie früher, Konzerte nur für Sprit und 12 Leute vor der Bühne. Spaß, ich mache Hip-Hop für das Herz, für die Wife-Beater, Kipper, Kipp mit 5-Panel-Caps. Für die Generation, wir feiern Rap aus Ironie, da wird doch mal der Haft hier auf WG-Partys gespielt. Sheesh, du hast ein tätowiertes Gesicht, ich hoffe, dass der Bär mit deinem Faustball drauf schießt. Das Schicksal von Rap hängt davon ab, welche Maske gibt es neuen Sortiment von Größe A, ist alles Smokes. Ich bin nicht alt und verbittert, aber ihr seid die Generation Wichser.
Was denn?
Der Türsteher nahm mich zur Seite und meinte, eins sei dir Junge gewiss. Ich schmeiß dich hier raus, wenn du Stress machst. Fertig Kinder, die tanzen hier nicht. Und jetzt steh ich schlecht gelaunt mit meinem Softdrink in der Crowd. Und hopp in meiner Fantasie, dass endlich mal irgendwer schießt.
Yeah. Das war Fette Kinder tanzen nicht. Eigentlich ein ganz geiler Song. Leider nie fertig geworden. Ich weiß auch nicht, wer den Beat gebaut hat. Aber aufmerksame Hörer haben es schon vernommen. Oder also wenn ihr sehr, sehr früh schon seid, dran seid, das hier zu hören und sehr, sehr informiert seid, haben vielleicht 2-3 Leute schon gemerkt, dass dieser Part tatsächlich nicht unbenutzt geblieben ist, denn Teile davon haben es in Rote Fässer geschafft. Und tatsächlich ist Rote Fässer der einzige Song, den ich in Holland zusammen gepatchworked habe aus Sachen, die ich geil von mir fand, aber die ich nicht benutzt habe. So auch dieser Part, der hier seine Verwendung gefunden hat. Dieses Insiderwissen gebe ich euch mit. Alle anderen Songs auf Cobblepot wurden tatsächlich in Holland geschrieben, aber am Schluss habe ich halt diesen einen Beat gehabt und ich habe gesagt, ich brauche noch einen Song, der einfach nur so Parts, geiles Abgerappe ist so. Und dann habe ich mich durch die Parts von Fette Kinder tanzen, nicht von der EP, die ganze EP hieß ja so, die nie rauskam, die aber von der echt viel hier rumliegt so. Ich guck mal, was man davon benutzen kann und tatsächlich ist das dann passiert. Ich kann ja mal ganz kurz noch gucken, ob ich vielleicht noch irgendwas habe. Vielleicht kann ich euch noch was von dieser EP zeigen. Das ist nämlich echt ein wichtiges Kapitel. Ich guck mal ganz kurz, ob ich hier vielleicht noch was haben. Ich guck mal.
Klicker, Klicker, Tritte in die Klicker. Hol den Fuß weit aus, bis du von den Schmerzen zitterst. Klicker, Klicker, Tritte in die Klicker. Der Jay lache zwischen deinen Beinen in der Mitte. Klicker, Klicker, Tritte in die Klicker. Hol den Fuß weit aus, bis du von den Schmerzen zitterst. Klicker, Klicker, Tritte in die Klicker. Der Jay lache zwischen deinen Beinen in der Mitte. Und mein Image wechsel ich von schlecht gelaunt zu schlecht gelaunter. Rockstars to work, oh, mach doch mal Applaus jetzt. Endlich wieder da, endlich wieder Deutschrap. Endlich wieder Spaß, dies und mach ich falsche Freunde. Endlich wieder Fruit of the Loom Shirts aus deiner Deluxe-Box, weil du weißt, was gut ist. Oh, hab es noch vermisst, mach jetzt endlich wieder Mucke. Die werden sie nicht Top 10 geht, bei den Twitter Snob gilt.
Ja, ein ziemlich zorniger Beat von Silkasoft, der klingt, als würde ein kleines Hundespielzeug grunzen. Ja, das ist auch noch aus dieser Fette Kinder-Tanzzeit. Witzig, das habe ich fast vergessen. Also 2015, ich muss revidieren. Kurz vor der Nukulatur bin ich doch nochmal nach Holland gefahren, um dort zu schreiben. Fand aber alles, was ich gemacht habe, scheiße. Bin nach Hause gekommen und gesagt, ich lasse es doch mit dem Schreiben. Aber witzig, daraus hat sich gerade ein komplett spontanes, kleiner spontaner Abschnitt ergeben, den ich ganz süß finde trotzdem. Jetzt habt ihr mal ein bisschen was gehört und noch ein bisschen Background-Infos, woher eigentlich Rote Fässer kommt. Naja, 2016 dann lernte ich die besagte Dame kennen und wir kamen zusammen und sie fand meine Musik ziemlich cool. Ich guck mal ganz kurz, es gibt hier immer noch so einen Ordner und es könnte sein, dass in diesem Ordner tatsächlich sogar noch, nee, liegt nichts mehr drin. Es gab noch eine andere Geschichte, weil ich jetzt gerade durch die Ordner gucke, was nebenbei so passiert ist. Und zur Nerd-Revolution wurde HD geremixed. Das kann sein, dass damit auch 2019 noch was passiert. Und zwar haben Silkasoft und wie heißt der? Der macht jetzt inzwischen auch den ganzen Kram für Raf Camora. Envimoto. Die beiden haben zusammen damals Nerd-Revolution geremixed. Und sehr, sehr viel verschiedenes Zeug gemacht. So, gibt einen ziemlich geilen Zocken größer Ficken Remix, es gibt einen ziemlich geilen Sturmfrei Remix und vielleicht kann ich euch da noch ganz kurz was zeigen von, vielleicht können wir da ganz kurz zusammen reinhören, weil das war auch so eine Zeit, das war eigentlich auch ganz geil. Wo habe ich denn hier die HD Remixe? Spiel mal ganz kurz was ein. Ja, das ist ein Ausschnitt aus Rokumon Stadium im Remix, im Skizzen. Das ist aber nur eine Skizze. Das ist natürlich auch nicht die Original-Voice drauf, beziehungsweise nicht die neu aufgenommen. Die wurden nämlich noch nicht neu aufgenommen. Dafür müsste ich irgendwann ins Studio gehen. Naja, auf jeden Fall, das war gerade ganz kurz mal hier Nerd-Revolution HD. Auch damit wird irgendwann noch was passieren. Alle Songs wurden geremixed von den beiden. Ziemlich, ziemlich geil. Da sind ziemlich viele geile Sachen drauf. Aber das sollte eigentlich auch rauskommen. Aber wir haben uns damals auch gedacht, wenn ich jetzt mit einem Remix-Album komme, zu einem uralten Album quasi, dann killt ihr mich. Also deswegen ist auch das auf der Strecke geblieben und liegt in irgendeiner Dropbox rum. Das war damals die Idee vom Pfeffer, Nerd-Revolution HD. Gibt es tatsächlich. Vielleicht kommt das 2019 noch raus irgendwie. Ich mach mir Gedanken, wie wir was Cooles daraus machen. Und genau, ich würde auch alles nochmal neu aufnehmen, würde auch mal die Texte überarbeiten ein bisschen. So ein bisschen George-Lucas-Shit. Ganz cool eigentlich. Ganz gut eigentlich. Also könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das alles so findet. Und dann kamen die Impulse 2016 durch besagte Dame. Und es ist alles scheiße gewesen. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz hier, ob ich irgendwas finde in meinem Dropbox-Ordner. Aber da eigentlich dürfte ich da nichts haben mehr von dieser Zeit. Das habe ich alles irgendwie in einem Anflug von Hass und Panik gelöscht. Vielleicht habe ich noch alte Textpassagen. Habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe geschrieben, ich habe es versucht, ich habe Beats gepickt, ich habe ziemlich viele Beats gepickt von Silkasoft, wir kamen aber irgendwie nicht auf einen Nenner, ich war verzweifelt, alle waren verzweifelt und das führte dann im Endeffekt dazu, dass ich nichts hatte, wir aber für die Gamescom gebucht wurden für Xbox, Larissa als DJ, Nanu als Backup und ich als Rockstar. Und dass wir auch diese Kombi so gut fanden, dass wir sie dann direkt noch mit auf die Nukulatur genommen haben, spontan. Und wir in Frankfurt, Berlin, Hamburg und München und Köln eigentlich kleine Gigs spielen wollten. Frankfurt fiel dann weg und wie heißt die andere Stadt? Hamburg fiel dann auch weg. In Hamburg hat uns der Veranstalter der Location verarscht. In Frankfurt hatten wir auch Probleme. Deswegen haben wir dann am Ende nur in Köln, Berlin und München gespielt. Das waren sehr, sehr schöne Gigs. Aber auf jeden Fall kam die Gamescom. Die Gamescom 2016 kam und ich hatte ein A Cappella vorgeschrieben und ich finde dieses, ich mache das jetzt ganz einfach, ich habe diese A Cappella nämlich letztens hier noch gefunden. Ich muss mal ganz kurz, da ist es. Verneigt euch vor dem Meister, der Legende von Snapchat, bekannt für den Bart und die Glatze versteckt unter der Snapback. Für viele fast ein Gott, doch ich mach nur meinen Job mit einer Crew, die aussieht wie die halbe Suicide Squad. Larry Quinn, Nanu und ich, bestes Team auf Deutsch und Hater flüstern Help me wie die Fotze Marina Joyce. Bin das echte Original, mische Rapper und Gamer, dazu ein abgefuckter Superheld wie Eduard Laser. Dieser Rockstar ist zurück, es geht endlich wieder los. Nerds stürmen auf die Straße wie bei Pokémon Go. Wenn Mädels das hier hören, fängt das Herz an zu pochen, im gleichen Takt wie die Akne in der Fresse der Lochis. Yo, deine Mutter sieht aus wie der Drachenlord, Auchi. Jeder kann sie haben wie ein Ratfratz oder Taubsi. Viele wollen sein wie wir, aber glaub mir mal, das passt da nicht. Das ist eine scheiß Kombi wie Far Cry und Katja Krasowitsch. Manchmal wäre ich gern bescheiden, aber das ist nicht der Fall. Drei Snaps von mir sind witziger als das Lebenswerk von Kristall. Und mir ist scheißegal, ob mich immer noch keiner kennt, ich töte die Helden deiner Kindheit, als wäre ich Kylo Ren. Ich mach Stress und räume auf, weil die uns nur alle enttäuschten. Die erzählen uns was vom Pferd wie ein Spoiler von BoJack Horseman. Die haben gelogen, aber glaub mir, ich bleib tight. Das ist sicher, wie das jedes Jahr in FIFA erscheint. Sicher wie ein jährliches Release on Call of Duty. Rockstar ist schon beste wie Larissa Ries, ihr Booty. History in the Making Games, komm, ihr wart live dabei. Wir sehen uns nächstes Jahr hier wieder, damit Nerd Revolution 2. Das ist schwierig, mit dem trockenen Hals das zu rappen. Aber das war das Gamescom A Cappella. Und hier ist der entscheidende Satz. Wir sehen uns nächstes Jahr hier wieder, dann mit Nerd Revolution 2. Das war ein dummer Satz an einem dummen Event. Aber es war ein schöner Moment, weil alle sind, ey, geil. Und das Internet war, hat Nerd Revolution 2 angekündigt. Und da war für mich der Punkt, wo ich sagte, okay, jetzt, keiner wusste das. Ihr alle waren so, alle wussten nur so, er hat versucht zu schreiben im Sommer, im Frühjahr, es hat nicht geklappt, er kriegt nichts hin, er ist sauer, er ist frustriert. Jetzt muss er hier auftreten, fürs Geld, hart gesagt so, ne, money over everything in dem Fall so. Und ja, was passiert jetzt eigentlich hier so, was machen wir denn jetzt? Und es war selber mein eigener Motor. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß daran, wieder aufzutreten. Ich fand's richtig, richtig geil. Ich hatte ein Jahr kein Konzert gespielt. Die letzten Konzerte waren alle ein bisschen mühselig. Aber auf das hatte ich Bock. Und das war auch ein geiles Konzert auf der Gamescom. Es wurde live gestreamt. Es haben ein paar tausend Menschen geguckt. Es waren ein paar tausend Leute vor der Bühne. Es war eine richtig gute Zeit. Und das Krasse war, dass ich mir damit selber Druck machen wollte. Und es allen Druck machen wollte. Weil ich dachte, es sei das Richtige. Das war aber erstmal so eine Ansage. Und mein Manager meinte auch, muss dazu sagen, Pfeffer hat dann so ein bisschen mein Management übernommen, nachdem Ralf gegangen. Ich vergesse Details. Okay, wir müssen noch ganz kurz zu der Manager-Situation stellen. Ich habe mich im Januar 2015 auch von Ralf getrennt, weil er mit diesem Radio Nukular und Rumblepack-Zeug eh nichts anfangen konnte. Musik habe ich abgeblasen, haben wir uns hingesetzt und gesagt, so, ey, du kannst, ich sehe es ehrlich gesagt nicht ein, dass du bei Radio Nukular mitverdienst. An meinem Teil, weil du machst dafür nichts. Du wirst auch dafür nichts machen können. Wir machen das selber. Dann ist so, und ne, und dass er sich dann irgendwie ins gemachte Nest sitzt, obwohl er jetzt in einem Jahr oder in zwei Jahren wirklich, also er hat ja wirklich lange, lange Zeit versucht, uns zu machen und zu tun, aber er hat mir keine Gefallen getan. Er hat mir mit dieser Tour keinen Gefallen getan. Hätte Markus damals mir nicht den Arsch gerettet von Activision, so, dann hätte ich wirklich einfach 7.000, 8.000 Euro aus eigener Tasche auf diese Tour drauf bezahlt und all das, all diese Komponenten plus die Komponente des Radio Nukular und Rumblepack und sonst irgendwas eine andere Richtung waren und dass wir uns auseinandergelebt hatten mit all diesen Projekten, hat dann zur Trennung geführt und Christian, bei dem ich ja schon geschrieben hatte, der mich immer mehr betreut hat, der mich in dieses Xbox-Ding geholt hat und sonst irgendwas, der hat mich so ein bisschen in seine Fittiche genommen und der war dann so mein Manager in Anführungsstrichen. Und der stand dann da an der Bühnenrand, Christian, und guckte mich an und sagte so, das ist aber sportlich in einem Jahr. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das schaffen wir. Spoiler, haben es nicht geschafft. Das Jahr ging zu Ende, das waren dann die letzten drei Gigs erstmal. Ich habe ja 2017 gar keinen Rockstar-Gig gespielt. Zwei Nukulatouren, aber keinen Rockstar-Gig. Und die letzten drei Gigs waren eigentlich alle krass, weil die Leute richtig Bock hatten. Auf einmal waren diese Rockstar-Hörer so Hooligans. Das waren nicht mehr nur so. Unsere Konzerte waren irgendwie auf einmal so, die hatten so ein neues Feuer. Diese drei Gigs waren unfassbar krass. Die waren ganz, ganz wichtig, dass die Schlussgigs waren für lange Zeit, weil die haben auch diese Flamme am Leben gehalten. Weil ich habe gemerkt, so ey, da sind noch Menschen, die warten darauf, dass du wiederkommst mit dem Album. Die haben Bock, dich zu feiern. Die haben Bock auf diese Scheiße. Aber du musst halt liefern. Nach der Tour kam die Trennung. Ihr wisst, Trennungen brauchen ihre Zeit. Von Lari, das war dann direkt da, kurz nach der Tour. Mein Leben hatte so ein paar Sachen. Joking Hazard kam in mein Leben. Wir hatten ein paar Problemchen mit Nukular und so weiter und so fort. Und ich habe dann erstmal mich komplett abgelenkt. Ich war abgelenkt. Ich konnte mich gar nicht auf die Musik konzentrieren. Und dann kam noch ein Umzug dazu und sowas. Und auf einmal war es Sommer und ich hatte nichts. Ich habe auch dazwischen, also wir haben immer wieder versucht, Produzenten zu finden. Es waren ganz, ganz mühselige Sessions. So, ich weiß, dass wir einmal einen Produzenten aus Mannheim irgendwie in der Leitung hatten, der dann irgendwie meinte so, ja, du magst ja auch so Nerd-Sachen, ne? Magst du auch Mario Kart? Kennst du das? Und ich war dann so, ja, natürlich kenne ich Mario Kart, Alter. Wer kennt denn kein Mario Kart? Das ist jetzt auch ein bisschen gemein so. Aber ihr wisst, was ich meine? So dieses, ey, der... Wir hatten halt überhaupt keinen gemeinsamen Nenner und so, ne? Und irgendwie... Wir liefen hier Gefahr, dass wir uns in irgendwas verrennen und wir haben immer wieder nur die falschen Leute aufgegabelt. Und dann war die Gamescom 2017 und wir hatten nix. Wir hatten gar nichts. Ich habe auch nicht mal Musik gemacht auf der Xbox-Bühne, sondern ich habe einfach nur moderiert, meinen Scheiß gemacht mit Rumble Pack. Mit den Nukular Boys. Und ja, das war unsere Gamescom. Eine relativ kleine, traurige Gamescom. Eine schöne Gamescom, aber auch ein bisschen. Alle waren so auch bei der Rocket Beans Party und so. Was ist denn so? Klar, wir hatten coole Projekte, wir hatten, ne, die Podcasts und Choking Hazard und so. Und es war ja immer irgendwie Action. Es waren die Binge Boys, der Umschlag hatte sich schon abgezeichnet, dass da bald was passiert und so. Und deswegen war 2017 auch jetzt nicht so, was ich sage, so, ja, wir waren auf Tour, wir gingen schon wieder auf Tour mit Nukular. Also wir hatten genug zu tun. So. Wir hatten genug Arbeit auf dem Tisch. Autokino wurde immer besser. Das Patreon hier lief schon. Aber ich habe gemerkt, ich muss was tun. Und dann habe ich jemanden angerufen. Und zwar Christian. Nicht Christian Pfeffer, nicht Christian Gürnt. Sondern Christian, den Manager, der damals am Tisch saß mit MC Fitti. Weil der zu mir sagte, immer und immer wieder, Max, wenn du einen guten Manager brauchst, ich bin der Batman-Telefon. Ruf mich an und ich löse das Problem für dich. Und das Telefonat mit Christian im Sommer 2017 hat alles verändert. Das kann ich euch sagen. Warum es aber was verändert hat, wo es mich hingeführt hat, was passiert ist durch das Telefonat von Christian? Das erzähle ich euch in Kapitel 2. Das war jetzt erstmal Kapitel 1, die Zeit von Pre-Pubertät, Post-Pubertät bis hin zu Pre-Cobblepot. Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt ist der Arbeitstitel des Albums noch Nerd Revolution 2. Ja, und mit diesem Cliffhanger höre ich auf und entlasse euch aus dieser ersten Folge vom Koppel-Podcast. Die Geschichte, wie es zu diesem Album kam. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ihr konntet mit der musikalischen Untermalung, die ich da noch eingebaut hatte, was anfangen. Ist ganz funny, glaube ich. Das sind so ungehörte Sachen, die hat noch niemand gehört. Deswegen ist es, glaube ich, für euch ganz interessant, wenn euch der Scheiß interessiert. Wie gesagt, Koppel-Pod ist eine, wir werden noch darüber reden, ihr werdet noch die nächste Zeit immer mehr Songs hören und sowas. Wir haben jetzt noch drei Sachen, die rauskommen bis dahin. Diese Woche geht's mit Rote Fässer los, dazu kommt ein Video, dann kommt Mond, das kommt nur auf Spotify als normaler Einzelsong so, als ne? Und dann kommt noch Highscore raus, die letzte große Single, und dann kommt schon das Album. Und lasst euch einfach überraschen. Ich bin sehr, sehr stolz auf das Album. Ich liebe das Album. Und wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon erklärt, wenn euch das Album interessiert, wenn ich euch ein bisschen darauf heiß mache, so den Prozess und den Künstler und selbst wenn ihr die Mucke jetzt nicht so geil findet oder sowas, aber wenn ihr mir was Gutes tun wollt und ein schönes Plattencover euch hinstellen wollt, weil es wirklich ein phänomenal gutes Plattencover, das muss man wirklich sagen. Also Cobblepot hat wirklich ein krasses Cover. Dann lohnt sich nicht nur die Spotify-Nummer, Leute. Dann supportet es. Das ist wirklich mir, das ist, muss ich leider sagen, Wir haben jetzt 4 Jahre auf diesen Punkt hingearbeitet und jetzt kommt ein Album raus und jetzt will ich die auch alle ficken. Jetzt mit der Power, die sich hier aufgebaut hat die letzten 4 Jahre. Aber wenn euch diese Argumente noch nicht gereicht haben, dann vielleicht in der nächsten Ausgabe vom Koppel-Podcast. Ja, das war der Koppel-Podcast mit mir, Max Nicolas Maria von Nachtsheim, Folge 1, vielleicht in Folge 2 mit einem Gast, obwohl, nee, die Folge 2 noch nicht mit einem Gast. Folge 3 oder so ist dann mit einem Gast oder Folge 4. Ich habe schon eine Idee, aber jetzt machen wir erstmal ein Feieräbelchen. Äbelchen? Keiner sagt Äbelchen. Machen jetzt einen Feierabend, Leute. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag mit diesem kleinen Spin-off der Intimstunde, der Koppel-Podcast mit Folge 1 und dem großen Cliffhanger. Was hat Max eigentlich mit Christian am Telefon diskutiert? Ich wünsche euch einen schönen Tag, wo auch immer ihr seid. Gehabt euch wohl. Kuss auf eure Vaginas und Penisse und sagt man eigentlich Vaginen? Nee, ne? Ist auch egal. Tschüss.